Hallo und herzlich willkommen zum Artok Neumarkt. In dieser Folge spricht der Galerist Thomas Herrmann mit Rebecca und Marie, den Töchtern und Nachlassverwaltern des Ausnahmekünstlers Bernhard Maria Fuchs. Seien Sie gespannt und erfahren Sie mehr über das Leben der Fuchs-Familie und der aktuellen Ausstellung zu Wort. Viel Spaß!
Liebe Zuhörer, heute sind wir mit unserem Podcast in dem Bilderlager von Bernhard Maria Fuchs, dem die neue Ausstellung gewidmet ist in der Galerie Herrmann. Und an meiner Seite sitzen die beiden Töchter von Bernhard, Rebecca Marget und die Marie Fuchs. Und es geht heute in unserem Podcast um die neue Ausstellung, zu der ein neues Buch erschienen ist. Das Buch heißt Zu Wort, dazu später mehr. Und jetzt freue ich mich erstmal, euch beide hier begrüßen zu dürfen und danke, dass ich hier Gast sein darf.
Dankeschön, auch.
Ja, es ist, ich bin gerne hier.
Nee, danke für die Ausstellung und für die Zusammenarbeit, die schon lange Zusammenarbeit. Es freut uns immer wieder.
Gut, liebe Zuhörer, Sie müssen vielleicht dazu auch wissen, Bernhard Maria Fuchs, ein Maler, den ich persönlich seit meiner Kindheit kenne, mit dem ich seit Beginn der Galerie 1992 zusammengearbeitet habe und der leider viel zu früh verstorben ist. Es ist inzwischen sieben Jahre her. Es hat sich jetzt im Februar gejährt. Und die beiden Töchter, Marie und Rebecca, sind die Verwalter des Erbes ihres Vaters, des bildnerischen Erbes. Und sie sind natürlich auch in eine Situation hineingeschmissen worden, wenn man so auf Bayerisch sagen darf, die sie auch in dem Zeitpunkt damals nicht vermutet hätten. Vielleicht ganz kurz zu euch beiden, was unsere Zuhörer interessiert, ist natürlich erstmal ein kurzer Abriss von euren beiden Personen. Ihr seid ja Schwestern.
Halbschwester.
Das heißt, euer Vater hatte zwei verschiedene Frauen als Mütter für euch ausgesucht. Und es ist auch ein kleiner Altersunterschied da von knappen 15 Jahren.
13, oder?
Das war ich wieder uncharmant, das habe ich mich wieder in den Nesseln gesetzt. Aber es ist.
Oder mich jünger gemacht.
Ja, oh, gut. Genau. Die Marie war das gerade, die gesprochen hat. Die kenne ich wirklich extrem lange. Ich kenne sie schon, wie sie noch gar nicht auf der Welt war, praktisch noch, wie die Mama mit ihr schwanger war. Und uns verbindet eine jahrzehntelange Freundschaft. Ja. Rebecca ist jetzt nicht ständig an der Seite ihres Vaters aufgewachsen, sondern sie war also eher nur sporadisch beim Bernhard, also bei ihrem Vater. Aber umso mehr beschäftigt sie sich heute auch mit ihrer Schwester und dem Werk ihres Vaters. Rebecca, wie ist es, wenn man auf einmal in eine Situation kommt, wie es ihr erlebt habt, von dem doch, man muss drüber sprechen, plötzlichen und komplett unerwarteten Tod eures Vaters? Wie war das für dich, auf einmal mit dem Werk des Vaters so konfrontiert zu sein, dass du dieses Erbe oder ihr beide das Erbe angenommen habt, um was damit anzustellen? Also nicht einfach zu sagen, wir horten das jetzt, sondern wir arbeiten damit. Wie war das damals?
Also wir haben eigentlich am Anfang nur reagiert, beide. Er hat uns selber noch darum gebeten, dass er gerne 2-3 Ausstellungen in dem Jahr noch machen würde. Auch wo jetzt nicht absehbar war, dass er stirbt, sondern einfach, dass er vielleicht auch Hilfe brauchen wird. Und wir haben ihm damals einfach die Hilfe zugesichert. Und deswegen war es für uns selbstverständlich, dass wir das dann einfach durchziehen auch. Weil das sein Wunsch war. Und wir haben am Anfang echt einfach reagiert und danach gelebt auch so ein bisschen das, also was er sich gewünscht hätte oder was er sich gewünscht hat. Und haben dann einfach diese Ausstellungen in dem Jahr gemacht und haben dann, ehrlich gesagt, einfach weitergemacht danach.
Euer Ziel ist es, das Erbe des Vaters weiter in der Welt zu halten, praktisch ja auch in der Kunstwelt, Ausstellungen zu machen. Und ihr seid ja also recht tätig gewesen. Ihr habt ja, Bernhard hat ja recht viele Bücher schon herausgebracht gehabt, auch im Eigenverlag. Ihr habt dann den Verlag Vulpicula gegründet.
Das Füchslein.
Das Füchslein, genau. Und Marie, ich meine, ihr seid beide ja nicht vom Beruf Kunsthändler oder Kunsterzieher oder auch habt ihr damit im Endeffekt nichts zu tun. Und wie ist das, wenn man, ihr seid ja beide berufstätig? Einmal, also die Rebecca, ich glaube, du hast 3 Kinder und damit bist du auch schon ziemlich stark, hast gerade in der heutigen Situation ziemlich stark beschäftigt. Marie ist angestellt an der Uni Tübingen.
Hochschule Rottenburg.
An der Hochschule Rottenburg. Ist eine kleinere, okay. Aber bei Tübingen. Und es ist ja im Endeffekt jetzt sowas wie ein Nebenjob, was er jetzt heute mit mir macht. Es ist also doch beide räumlich ziemlich weit entfernt von hier, von Neumarkt, weil das Bilderlager ist in einem kleinen Dorf bei Mühlhausen. Und das darf man sich jetzt nicht vorstellen wie ein Bilderlager, das klingt ein bisschen ja, despektierlich, sondern das ist ein Raum, den sich der Bernhard Maria Fuchs noch gebaut hat, um mit seinen Bildern zu leben und seine Sachen hier wirklich auch für die Zukunft zu sichern.
Endlager, das genannt.
Endlager? Gut, das Endlager sollte normalerweise bei Ihnen zu Hause sein, liebe Zuhörer. Aber das ist jetzt nicht etwas, wo praktisch jetzt nur eine Lagersituation ist, sondern das ist auch ein sehr schöner Ausstellungsraum, wo man auch Bilder sehr gut präsentieren kann. Er hat auch in der Nähe gelebt. Aber der Sinn unseres heutigen Podcasts ist jetzt nicht das Leben von Bernhard, das ja doch in der Vergangenheit sehr oft beschrieben wurde und auch sehr intensiv behandelt wurde, bereits in den Medien, nochmal darzubringen, sondern es geht im Endeffekt ja um die Ausstellung, die wir hier jetzt zurzeit dann laufen haben. Und wir haben das Buch angesprochen, zu Wort. Wie kommt man dazu? Ihr habt jetzt mehrere Bücher wieder veröffentlicht. Habt auch inzwischen 2 Bücher, glaube ich, ist das zweite in der Veröffentlichung.
Genau, das zweite, das wir jetzt komplett alleine gemacht haben.
Okay.
Und eines, was er eben noch im Krankenhaus konzipiert hat und wir umgesetzt haben. Aber die beiden, also die Körperlandschaften, die Akte und das Zuwort, ist jetzt komplett, also außer dem Titel, ist es dann komplett durch uns eigentlich entstanden.
Worum geht es denn bei dem Buch Zuwort?
Zu Wort ist das Buch, das der Vater sich über Jahre eigentlich schon händisch erarbeitet hat, im Sinne von, dass er sich über Jahre immer Notizen gemacht hat zu verschiedenen Themen, zu verschiedenen Problemen, über die er gestolpert ist, sei es jetzt in der Kunst oder in seiner Philosophie im Leben allgemein. Und die hat er in ein Buch geschrieben, verschiedene Sätze, Fragmente, einfach nur Wörter. Und dieses Notizbuch war dafür vorgesehen, umgesetzt zu werden in ein Buch, wo auch Bilder mit aufgenommen werden und die Zitate den Bildern gegenübergestellt werden. So hat er sich das schon konzipiert, überlegt. Aber tatsächlich jetzt welche Bilder, zu welchem Zitat und so weiter, das haben wir uns über ein Jahr erarbeitet.
Ihr heißt, oder wir, das bedeutet Rebecca und du.
Genau, ja.
Gut. Das Buch kann ab sofort auch dann natürlich in der Galerie erworben werden. Es ist auch im Buchhandel bestellbar?
Über unsere Homepage.
Über die Homepage ist es bestellbar. Vulpecula ist die Homepage dann, oder beziehungsweise bernhardmariafuchs.de. Und man kommt immer drauf und jetzt würde ich doch euch mal bitten und ich würde sagen, Marie, beginnst du trotzdem gleich nochmal mit dem Zitat, dass man einfach mal ein Beispiel hat, um was es geht.
Ja, ein Zitat lautet, Bilder leben von Standpunkten. Bilder brauchen Kraft, geben Kraft, tauschen Kraft. Das ist vom 15.05.2006, stand eben in dem Notizbuch vom Vater dabei. Und wir haben das kombiniert mit einem zweiteiligen Bild, relativ groß, 1 Meter mal 2,80 Meter,
Titel Vorm Berg in Aufkirchen gemalt. Und wir haben in dem Fall das jetzt kombiniert, weil also das Offensichtliche ist mal, das ist ein zweiteiliges Bild und gerade dieser Aspekt Tauschenkraft findet man den einfach da wieder, weil es zwei Bilder sind, die Kraft tauschen und die alleine für sich nicht so kommen würden, wie wenn man das zusammensetzt, was er sich ja auch so überlegt hat. Und die Bilder von unserem Papa sind ja tatsächlich bekannt dafür, dass sie sehr kräftig sind, dass da Energie fließt, dass der Betrachter sich erfüllt fühlt. Heißt im Umkehrschluss aber auch, dass es ihn ziemlich viel Kraft gekostet hat. Also wenn er vom Malen heimgekommen ist abends, war er oftmals wirklich fix und fertig und dafür steht eben dieses Brauchen Kraft. Und genau, also das Zitat habe ich mir jetzt einfach ausgesucht, weil ich das ziemlich sinnbildlich finde für das, was, wie er gearbeitet hat und wie viel Kraft und Energie in den Bildern steckt.
Gut, sehr gut. Ich weiß es auch, wenn man, es ist immer wieder schade, dass es ein Podcast ist, da wo nichts zu sehen ist, aber wenn man die Bilder jetzt mal beschreiben müsste, Rebecca, wie siehst du denn die Kraft in den Bildern, wie zeigt sich das, wenn man es mal einfach umschreiben kann, oder Marie?
Also ich finde, dass man, wie soll ich das sagen, also zum einen, man kann es natürlich schon sehen, weil es sehr kraftvolle Pinselstriche einfach sind, weil man es oft, dieses grobe Erarbeiten sieht, diesen Kampf mit der Leinwand, finde ich manchmal, richtig, was das für Kraft kostet, diese Mengen an Farbe da auch einfach drauf zu bringen, das ist natürlich das eine Offensichtliche. Das andere ist, ich muss sagen, ich nehme das oft auch einfach anderweitig wahr. Also für mich ist das, wie soll ich das sagen, bei Bildern gibt es eigentlich keine Ausstrahlung. Aber bei Menschen sagt man ja, das ist schön oder der hat Ausstrahlung. Für mich, wenn ich das jetzt übersetzen würde, würde ich sagen, manche Bilder haben einfach eine bestimmte Ausstrahlung, eine bestimmte Wirkung, die sich jetzt gar nicht in dem Pinselstrich manifestieren an sich, sondern eher von diesem Gesamten. Ich kann das schlecht beschreiben. Das ist einfach, wenn man dann davor steht, dann spüre ich das. Das ist was als Gefühl bei mir ankommt.
Fast schon wie ein magisches Gefühl, gell?
Und der Witz ist, dass halt...
Jein.
Das ist halt nicht nur bei uns so, weil wir ihn jetzt gekannt haben, sondern das ist auch bei Leuten so, die ihn vielleicht nicht gekannt haben, die einfach mal so in einer Ausstellung vorbeilaufen und dann stehen bleiben müssen, weil sie merken, krass, da spüre ich was.
Da passiert was. Gut, wie kann man sich die Bilder vorstellen? Vielleicht darf ich auch noch kurz was dazu sagen. Ich meine, mein beeindruckendstes Erlebnis mit dem Bernhard Maria Fuchs war, wenn er mich mal eingeladen hat und sagt, komm mal mit, wenn ich male. Und er hat gesagt, ja gerne. Und das war nachts, das war eine sehr ungewöhnliche Uhrzeit. Das war nämlich nachts um eins, wenn wir da weggefahren sind und sind in den Wald gegangen. Und habe ich gesagt, ja Fuchs, du siehst ja gar nichts. Sagt er, ich muss das nicht sehen, mir genügt das. Mir genügt das Mondlicht, mir genügt das alles. Er hat die Tubenfarbe ja immer praktisch direkt auf die Palette gepresst, teilweise auch schon auf die Leinwand auch, und hat ja die Bilder nass in nass gemalt. Das heißt, es gibt keine Trocknungszeiten, die während des Entstehungsprozesses da sind, sondern so ein Bild war fertig, wenn er fertig war. Und zwar dauert es oft einmal eine Stunde bei kleinen Sachen. Bei großen Bildern hat er auch 4-5 Stunden gekämpft mit dem Bild. Und für mich, wie ich da dabei war, es war wirklich magisch, das zu erleben, wie er in dem Fall Mondlicht gestanden ist, in einer Waldlichtung, und in der Früh ist dann die Sonne aufgegangen und das Bild war eine richtige Farbenexplosion. Also ich war komplett begeistert und ich war wirklich überwältigt. Und der Fuchs hat jetzt nicht gemalt, was er gesehen hat, sondern ich denke mal, um Ihnen das nahe zu bringen, er war ein Maler, der alle Eindrücke, die während des Malens von außen auf ihn eingestürmt sind oder eingeströmt sind, mit auf die Leinwand gebannt hat.
Der hat also nicht nur den Sehsinn verwendet, sondern alle anderen
alles
auch.
Alles anderen Sinne. Und wenn er hierher gekommen ist und es ist ein Regenguss gekommen, der ist da nicht, hat er nicht seine Sachen eingepackt, sondern hat einfach weitergemacht. Und man sieht den Regen dann teilweise auch auf den Bildern, wo es dann oft die Farbe teilweise wieder weggewaschen hat. Oder aber, wenn es mal leichter Regen war, ist er hergegangen und hat mit Pinsel, richtig mit Pinselhieben ist er hergegangen, hat den Regen wie einen Strich runter quer über die Leinwand gezogen. Es hat aber auch passieren können, wenn die Sonne einen Strahl geschickt hat, dass er die auch diesen Sonnenstrahl mit verewigt hat. Und es ist praktisch ein Stück festgehaltene Lebenszeit von ihm, die er gemalt hat.
Genau.
Also man kann so sehen, dass dann die Gefühle und seines Innersten, die er auf die Leinwand gebracht hat, ohne jetzt esoterisch werden zu wollen, das war er nämlich auch nicht, sondern es ist wirklich eine Gefühlswelt, die er in Farbe und in Bild umgesetzt hat. Und Sie müssen sich das unbedingt anschauen, weil es ist etwas, es ist definitiv ein beeindruckendes Seherlebnis. Farbe teilweise 4-5 Zentimeter dick bei manchen Bildern,
ja.
Andere wieder flacher. Und ich musste Ihnen das jetzt einfach mal kurz erzählen, auch wenn es hier eigentlich um die beiden Töchter geht. Gut, Marie, dein Statement oder das deines Vaters hat man schon. Rebecca, du hast ja auch eins mal als Beispiel herausgenommen, wo es jetzt nicht nur um die Malerei geht.
Also in dem Buch haben sich sowohl Zitate natürlich gefunden zu Bildern und auch ganz viel zu Bildern selber, wie er was gesehen hat oder auch Titel, aber halt auch Sachen, die er sich gedacht hat, die er in dem Moment, wenn er da saß mit sich und seine Gedanken und die er dann notiert hat. Und er hat mal die Antwort auf die Frage für sich gegeben, was er den Menschen wünschen würde vom 9.01.96. Und ich habe jetzt das ausgesucht, einfach weil ich finde, es steht sehr für den Wandel momentan und generell für die Zeit. Es lautet, ich denke, es wäre gut für alle Menschen, wenn sie sich von ihrer Bewertungsmentalität lösen könnten. Wir bekommen von klein auf eine Plus-Minus-Denkweise eingepflanzt. Das macht das Leben natürlich wesentlich leichter, wenn man Reize sofort in Schubladen einlegen kann, verhindert aber auch die Auseinandersetzung mit Dingen oder behindert sie zumindest. Ohne dieses Gut-Böse-Denken landen wir aber erst bei der Erkenntnis, ich weiß, dass ich nichts weiß, nach Sokrates. Das heißt, ich kann nicht mehr Ja und nicht mehr Nein sagen. Alles ist Verflechtung und das Leben ist ein Treiben, ein Kompromiss. Das steht natürlich zum Teil auch für seine Bilder, in denen alles ineinander übergeht, aber es ist halt auch, also das ist Lebenseinstellung zum Teil und was man dann auch in den Bildern wieder sieht und wofür er aber auch so ein bisschen steht. Deswegen habe ich jetzt das ausgewählt mal.
Ja, es ist ein gültiges, auch in der jetzigen Zeit ein extrem gültiges Zitat, wo es doch immer wieder nur um die beiden Positionen geht. Es gibt nicht nur Schwarz und Weiß, das ist auch meine Redensweise und sage, es gibt ganz viele Abstufungen dazwischen und es gibt nicht nur Ja, Nein. Von 96, da war er gerade mal 7, also nachrechnen, wie alt ich selber bin und dann wieder zum Fuchs zurückrechnen, das ist eh klar, da war er 37 Jahre alt und jemand, der zu dieser Zeit voll gemalt hat, 96, jetzt kommen wir doch kurz auf sein Leben nochmal rein, hat sich dann Ende der 90er Jahre, Anfang der 2000er Jahre Anfang der 90er Jahre das Haus in Wangen gekauft.
Ja, das war so um die Zeit, also 96, 97.
Wo er dann mehr oder weniger 5-6 Jahre lang umgebaut hat, wieder neu aufgebaut hat. Und ich kann mich an die Zeiten sehr gut erinnern. Marie, du hast damals bei ihm gelebt, größtenteils.
Ja.
Und wie war das als Kind, hier so doch in einer Landschaft aufzuwachsen? Man muss sich das Haus vorstellen, 40 Quadratmeter. Zwei Hütten noch mit dabei, eines als Lager, eines als Werkstatt, eines als später als Wohn, als Schlafzimmer, deiner, was du benutzt hast,
dein Kinderzimmer. Ja.
Und der Wald war die große, und die Wiese davor war der große Spielplatz für dich.
Ja, also eigentlich war ja die abgefahrenste Zeit in der Zeit, wo das Haus umgebaut worden ist, weil da haben wir ja gar nicht im Haus gewohnt, sondern in der Hütte, die, ja, was hat die, 12 Quadratmeter?
Ja, sowas.
Und sind zwei 90er-Betten drin gestanden, ein Tisch, eine Kommode, ein Kühlschrank. Und nicht mal fließend Wasser haben wir gehabt, sondern bevor der Brunnen gebohrt worden ist, haben wir mit Kanistern da irgendwie, oder ich habe da natürlich nicht geschleppt als Kind, aber der Vater hat halt geschleppt. Genau, und dann, also in so einer kleinen Hütte so reduziert zu wohnen, wobei man auch sagen muss, ich habe ja da nicht Vollzeit gewohnt, ja, sondern am Wochenende bin ich halt dann zu Besuch gekommen quasi. Und das war schon auf jeden Fall abgefahren, weil mir damals nicht bewusst war, dass das was Besonderes ist.
Im Rückblick, ja.
Ja, jetzt mittlerweile lebe ich ja gern so, aber damals war das halt natürlich, so lebt halt der Vater und da hinterfragt man das nicht. Das ist halt irgendwie schön, wenn man mit der Natur irgendwie wach wird und wenn es dunkel wird, dann geht man ins Bett und dass man den Wald so drumherum hat und ich würde mal schon sagen, das hat mich schon auf jeden Fall geprägt. Deswegen habe ich ja dann auch Forstwirtschaft studiert.
Gut, ja, gut. Ja. Hat natürlich was damit zu tun, denke ich.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Das heißt, ihr habt eine sehr innige Verbindung auch gehabt.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Sehr schön. Rebecca, du hast damals in der Zeit, glaube ich, in Köln gelebt.
In Nürnberg.
Und dann später warst du dann mal in Köln?
Ja, ja, aber ich war erst in Nürnberg. Also wie er das Haus umgebaut hat, weiß ich, war ich noch in Neuenmarkt gerade, weil da haben wir noch gemeinsam hinten die letzte Wand rausgerissen. Und bin dann nach Nürnberg gezogen und war dann dort 9 Jahre. Und dann bin ich nach Köln gezogen für 5 Jahre.
Das heißt, es war da auch eine räumliche Trennung dann da. Du hast also mit deinem Vater erst damals nicht so oft Kontakt gehabt. Und wenn du gekommen bist, wie hast du das Ganze empfunden?
Naja, also wenn er halt, was weiß ich, wieder nach Asien zum Beispiel ist, dann hab ich halt mit meinem Mann aufs Haus aufgepasst. Und dann waren wir halt auch mal eine Woche oben. Aber ja, ansonsten war ich jetzt nicht so viel da, weil ich habe ja meine eigene Wohnung gehabt. Ich war ja, ja schon erwachsen.
Ja, das ist wohl wahr, ja. Weißt du, gerade die Reisen angesprochen hast, Rebecca. Euer Vater war sehr viel unterwegs. Er hat ungewöhnliche Malerreisen gemacht. Ich weiß noch von einer Reise, wo er zurückgekommen ist, gerade aus Nepal, wo er mit einem Ochsenkarren durch die Lande gezogen ist, mit einem Fahrer. Also, und er war da auch immer sehr reduziert. China war ein besonderes Erlebnis auch, mit Extremen. Also in Peking hat er bei einem Bekannten von uns gewohnt und dann ist er trotzdem an die große Mauer hingefahren und hat da 2 Wochen bei einem Bauern gehaust, wo er nicht einmal wusste, was er zum Essen bekommt und er konnte kein Wort sich mit dem verständigen, also weil kein Chinesisch und die kein Englisch und nichts. Aber so diese Extreme, die hat eurem Vater, das hat ihm nichts ausgemacht, das hat er eher geliebt, oder?
Auf jeden Fall, der hat sich ja viel in so Situationen begeben, wo irgendwie unklar sind, wo ein bisschen zehren, also auch in der Malerei, malen unter extremen Bedingungen, produzieren die besten Bilder, so frei nach Fuchszitat. Ich habe es jetzt wörtlich natürlich nicht im Kopf. Nee, aber er hat sich natürlich schon immer in Situationen begeben, wo er körperlich und geistig kämpfen muss, weil er gedacht hat, das produziert quasi das Sinnvollste und Schönste.
Schön.
Amen.
Amen. Nein, ja. Ich bedanke mich bei euch beiden, und zwar nicht für das Gespräch, sondern ich bedanke mich für die Arbeit, die ihr euch gemacht habt in den letzten Jahren und auch immer noch machen werdet, weil ihr seid doch bestrebt daran, das Werk eures Vaters auch für die Nachwelt aufzubereiten. Das ist nicht selbstverständlich, sondern es ist eine tolle Arbeit, die ihr da tut. Und ich freue mich als Kunsthändler natürlich auch darüber, weiterhin Arbeiten eures Vaters Bernhard Maria Fuchs zeigen zu dürfen und auch weitergeben zu dürfen bis zum begrenzten Maße. In der Ausstellung sind Bilder zu sehen, die jetzt nicht unbedingt in dem neuen Buch mit dargestellt sind, weil die sind für den Verkauf gesperrt.
Genau.
und sind für spätere auch Ausstellungen und Dokumentationen zurückgehalten. Aber Ihr Besuch lohnt sich auf jeden Fall. Bitte beachten Sie die Corona-Bestimmungen, die sich ja von heute auf morgen immer wieder ändern. Und ich hoffe, dass wir das Vergnügen haben, uns mit den Bildern zu treffen und dass Sie einfach das wirklich auch genießen können. Ich bedanke mich bei euch beiden, Marie und Rebecca. Und ich wünsche dieser Ausstellung auch den Erfolg, den sie verdient. Und ich möchte mich auch nochmal ganz, ganz herzlich beim Fuchs bedanken, dass er diese tollen Werke geschaffen hat. Und es ist immer wieder ein Erlebnis, mit den Arbeiten von ihm konfrontiert zu sein. Vielen Dank an euch zwei.
Ja, dank dir.
Das war's auch schon wieder vom Artok Neumarkt. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat und Sie keine Neuigkeiten mehr verpassen möchten, folgen Sie uns doch einfach auf Facebook oder Instagram unter Kunsthermann. Alle weiteren Folgen hören Sie auf iTunes, Spotify oder direkt auf unserer Homepage artok-neumarkt.de.